Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Anschluss unter dieser Nummer. Das hört man manchmal, wenn Leute ihre Nummer gewechselt haben oder wenn man einfach falsche Zahlen reingetippt hat. Aber die Verbindung mit anderen, die kann ja auch schiefgehen, selbst wenn der Mensch vor einem gerade ist oder auch mit sich selbst, kann die Verbindung ja manchmal nicht so gut funktionieren. Und damit hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und in dieser Folge darf ich nochmal jemanden begrüßen, mit dem ich schon mal vor 2 Jahren gesprochen habe. Er ist Podcaster, er macht den Podcast Humans Are Happy und er kümmert sich damit also um das Thema Glück in besonderer Weise und auch um das Thema Wohlbefinden. Diese beiden Aspekte hängen ganz eng zusammen. Darüber haben wir vor 2 Jahren schon mal genauer gesprochen. Da ging es um die Theorie des Glücks. Wir sind da also tatsächlich sehr rational rangegangen und weil Verstehen ja nicht fühlen ist, haben wir uns gedacht, jetzt gucken wir noch mal ein bisschen auf das Emotionale. Und die Leitfrage für die nächsten Minuten ist, wie kommen wir denn wieder mehr in die Verbundenheit? Einerseits zu uns selbst, aber eben auch zu anderen. Und was ich ganz besonders spannend finde, ist, wie gelingt denn die Verbundenheit zu anderen, wenn es schwierig ist, wenn es trennende Aspekte gibt? Und auch bei uns kann es ja schwierige und trennende Aspekte mit uns selber geben. Und deshalb wollen wir natürlich auch auf Bedürfnisse schauen. Und es können ganz alltägliche Bedürfnisse sein. Morgens, wenn man aufsteht, wie geht's einem da? Was braucht man da denn wirklich? Aber auch im Büro, was sind da so meine Bedürfnisse? Was sind meine Erwartungen und Wünsche auch an die anderen bei der Arbeit? Und natürlich auch über Sex wollen wir sprechen. Denn auch da gibt es natürlich Bedürfnisse. Und wie kann man die dann überhaupt erstmal erkennen? Oder wie kann man die dann auch ausdrücken und kommunizieren? Also sei gespannt auf die nächsten Minuten. Herzlich willkommen, Leonard Heikster.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass wir uns widersprechen.
Ja, 2 Jahre sind vergangen, deshalb die Frage an dich. Wenn du eine Sache aus der Vergangenheit zurückspulen könntest, um sie achtsamer zu erleben, welche wäre das?
Okay, ich bin nicht vorbereitet auf die Frage. Ich würde gerne keine Floskel als Antwort geben und deswegen würde ich gerne, wenn es für dich okay ist, mir die Folge über Zeit nehmen, ob noch was kommt. Mir fällt ad hoc jetzt nichts ein. Ich könnte irgendwas sagen, aber das fände ich nicht so authentisch. Und ich glaube von mir oder ich empfinde mich in den letzten 2 Jahren auf einem Weg, der schon recht geprägt ist von Achtsamkeit. Und deswegen fällt es mir gar nicht so super leicht, jetzt zu sagen, was würde ich gerne in den letzten 2 Jahren noch achtsamer erlebt haben. Da müsste ich jetzt wirklich tiefer drüber nachdenken, aber häufig kommt sowas dann ja doch nochmal hochgespult. Deswegen, wenn es für dich okay ist, ist einfach mein Vorschlag, frag mich das einfach nachher nochmal. Dann kann ich es vielleicht besser beantworten.
Lass es uns wissen, wenn dir was in den Kopf kommt. Du hättest jetzt ja auch als Teaser schon mal sagen können, ja, die Tempelnacht.
Ach so.
Wo es um Sexualität ging. Das wäre, um die Leute schon ein bisschen neugierig zu machen. Der Leo war nämlich auf einer Tempelnacht, wo man sich herantastet an die eigenen Bedürfnisse und das vielleicht auch ausdrückt. Und ja, vielleicht wäre das ja, wenn du es nochmal machst, vielleicht wäre das ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und was du da erlebt hast, das besprechen wir auf jeden Fall noch.
Habe ich übrigens auch mehr als einmal gemacht, tatsächlich. Ah ja, cool. Deswegen ist es gar nicht so ein theoretisches Ding mit, wenn ich das nochmal mache. Wir können da auch voll gerne drüber sprechen. Ne? Das ist so diese Frage, was sind meine Wünsche und Grenzen erstmal in mir so, ne, im Kontext Sexualität, was ja super viel mit Verbundenheit hat. Ich weiß aber gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, das hätte ich gerne noch achtsamer erlebt, weil ich fand, dieses Event war schon sehr achtsam angeleitet und ich habe versucht, mich selber auch so achtsam ich kann darin zu erleben. Und für mich ist ein ganz großes Forschungsfeld auch weich mit mir selber zu sein. Ja, also ich kann so achtsam sein, wie ich es eben in diesem Moment kann. Und das ist auch okay, wenn meine Grenze vielleicht das ist. Ja, dann darf ich auch weich mit mir sein und muss mir nicht sagen, da hättest du aber noch achtsamer sein müssen, dürfen, sollen, lieber Leo, sondern ist auch manchmal okay, einfach.
Okay, wir heben uns das Thema Sex mal ein bisschen auf und steigen mal nochmal ein mit der Theorie des Glücks. Ich erinnere mich, dass du beim letzten Mal gesagt hast, Glück ist ein positiver Affekt, der werthaltig für uns ist. Ich glaube, die Definition ging sogar noch ein bisschen länger. Hast du sie noch drauf?
Ja, klar. Du als Psychologe müsstest das ja auch natürlich total bestätigen können oder vielleicht auch bewerten, einordnen. Aber genau, ich habe damals gesagt, auf psychologischer Ebene ist Glück positiver Affekt. Also ein Affekt ist eine emotionale Reaktion. Die kann eben in zwei Richtungen gehen, negativ oder positiv. Ich kann, das wäre dann quasi Unglück, aber wir reden jetzt mal über Glück. Ein positiver Affekt, ausgelöst auf Basis eines für mich werthaltigen Ereignisses. So, das heißt, ein und dasselbe Ereignis, ganz plakatives Beispiel, ist immer so ein Fußballtor. Das ist ein ganz neutrales Ereignis erstmal. Und da sind jetzt zwei Gruppen im Stadion und die einen freuen sich darüber und die anderen finden es total doof. Und das ist ein sehr großer Affekt, je nachdem, was das jetzt für ein Spiel ist, in einem WM-Finale vielleicht. Ja, da hast du dann eben einen positiven Affekt, der eintritt auf Basis eines Ereignisses, das ich eben als werthaltig oder eben als nicht werthaltig oder als ganz neutral, ja, dann hast du eben auch keinen Effekt bewertet.
Das heißt, meine Erwartungshaltung, meine Bedürfnisse, meine Ratio hat einen ganz großen Anteil einfach daran, was ich dann überhaupt als Glück wahrnehmen kann.
Also, aber da müssen wir auch trennen zwischen Erwartungshaltung, also was ich erwarte und was meine Bedürfnisse sind, sind ja auch da unterschiedliche Punkte. Also ist mir auf jeden Fall wichtig zu sagen, ich würde das da nicht in einen Top werfen.
Nee, das ist schon klar, genau. Also ich habe eine Erwartung, wenn ich bei diesem Fußballspiel bin. Ich habe Bedürfnisse, wenn ich bei diesem Fußballspiel bin. Aber was ich eben deutlich machen möchte, Bedürfnisse und Erwartungen sind jetzt erstmal so das Rationale vielleicht an der Stelle, wenn ich in diesem Fußballstadion sitze, weil ich habe dieses Bedürfnis, dass mein Team gewinnt, zum Beispiel.
Ja, ich würde Bedürfnisse gar nicht so super rational sehen, ehrlich gesagt. Also ich finde, das ist was extrem Emotionales. Vielleicht ist mein Bedürfnis ja, gesehen zu werden oder wertgeschätzt zu werden oder vielleicht auf der Seite der Gewinnenden zu stehen, so, ne, wenn wir jetzt auf dieser Fußballebene wieder sind, aber ich finde, da ist ganz, ganz viel Emotion mit drin.
Genau, aber das Bedürfnis, auf der Seite der Gewinnenden zu stehen, ist doch erstmal eine Vorstellung, das ist doch was, also was ist ja keine Emotion, auf der Seite der Gewinnenden zu stehen, es hat eine emotionale Komponente auf jeden Fall, aber mein Bedürfnis ist doch, da kann man doch ein Label drauf machen und sagen, ich will das Gewinnerteam angehören und dann fühle ich mich gut oder dann bin ich stolz oder so. Das heißt, dieses Bedürfnis hat doch erstmal was sehr Rationales und dann eben eine emotionale Komponente.
Ich wäre mir nicht 100% sicher. Das ist ja lustig. Wir sind jetzt am Anfang des Gesprächs schon ganz, ganz tief. Aber also wenn ich jetzt diesen Satz sage, ich möchte gerne, dass mein Team gewinnt, dann ist nicht das Wollen, dass das Team gewinnt, mein Bedürfnis, sondern dahinter steht eigentlich ein anderes Bedürfnis. Aber das kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Mhm. Warum will ich, dass dieses Team gewinnt? Habe ich da einen Wettschein drauf? Supporte ich die einfach, seit ich ganz, ganz klein bin? Habe ich einfach Lust, dass mein Partner dann einfach abends bessere Laune hat? Ey, keine Ahnung. Ne? Da können ganz viele verschiedene Bedürfnisse hinter sein, warum ich möchte, dass dieses Ereignis jetzt eintritt.
Okay, was du jetzt quasi aufmachst, ist ja so eine Bedürfnisebene oder Hierarchie oder so. Das heißt, es gibt so ein Hauptbedürfnis und dahinter verbergen sich dann viel tiefer gehende andere Bedürfnisse, die mir vielleicht nicht mehr ganz so bewusst sind.
Das kann sein.
Okay.
Es wäre, ist ein Wunsch. Also ich würde eher sagen, es wäre ein Wunsch an der Stelle, eine Hoffnung, dass jetzt mein Fußballteam gewinnt oder es kann ja auch alles andere sein. Und dahinter steht ein Bedürfnis. Und ich glaube, es wäre ganz, ganz hilfreich oder ich glaube, es ist ganz, ganz hilfreich zu unterscheiden, was ist eigentlich mein Bedürfnis, das hinter einer Hoffnung, hinter einer Erwartung oder hinter irgendetwas steht.
Und dann kommen wir, glaube ich, immer ins Emotionale rein. Also diese.
Deswegen habe ich gesagt, dass es für mich nicht rational ist.
Ja, okay. Ich verstehe total, was du meinst. Ich glaube, man kann es so Matroschka-mäßig so auseinanderdröseln und dann gucken, so, was ist denn das eigentliche Bedürfnis oder was steckt denn noch mehr dahinter eigentlich, ja?
Ja, und das Schlimme ist, in diesem Beispiel gibt es immer noch eine Matroschka und immer noch eine Matroschka und immer noch eine Matroschka.
Wie gelingt denn dann eben die Verbundenheit? Weil je verbundener wir ja sind mit uns, desto klarer, so zumindest ja erstmal die Hypothese, ist ja vielleicht dann eben auch die kleinste Matroschka-Figur, die dann ganz im Tiefen verborgen ist.
Ich glaube, zum einen, viele Menschen wollen immer glücklich sein, aber ich glaube, das ist gar nicht so das sinnvolle Ziel, Punkt eins, weil ich glaube, das auch gar nicht geht. Aber zu der Frage, die du jetzt gefragt hast, wie gelingt das? Ich glaube, wenn man es ganz doll einfach runterbrechen will, eine Auseinandersetzung mit mir selber erstmal. So, ne, das ist auf verschiedenen Ebenen. Man kann das zusammenfassen. Ich glaube, so die vier größten Fragen in dem Kontext sind so, wer bin ich? Was brauche ich? Was will ich? Und was kann ich? und nicht nur mal eben aufgeschrieben, sondern mal eine richtige Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, mit sich selber. Und dann verstehe ich, warum ich welche Bedürfnisse habe und bin vielleicht nochmal eine Ebene tiefer. Aber die Frage ist auch, warum sollte ich das tun? Also das muss ja nicht für alle Menschen super attraktiv sein, so sich selber, sag ich mal. Das ist ja auch ein sehr analytisches Rangehen wieder, ne? Aber ich glaube, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ist ein ganz wichtiger Punkt, um in Verbundenheit mit sich selber zu kommen. Und auch nicht nur sich mit sich selber auseinanderzusetzen auf einer kognitiven Ebene, sondern mit sich selber auch zu sein. Also eine Verbundenheit mit dem eigenen Körper, mit dem, wie fühlt sich etwas eigentlich in mir an. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Weg und ein ganz, ganz wirksamer Weg für mehr Verbundenheit mit sich selber. Die Auseinandersetzung mit sich selbst und auch das feine Spüren in sich selber. Ich würde da gerne das Stichwort der Empathie anführen. Das wurde geprägt von Professor Dr. Stefanie Neubrand. Die hat dieses Konzept im Gegensatz zur Empathie, was das Wahrnehmen und Verstehen von Emotionen außerhalb uns selber ist, bedeutet. Und Empathie meint eben das Wahrnehmen von Gefühlen in mir und das Verstehen von Gefühlen in mir und auch die Fähigkeit, eine Metaperspektive dazu einzunehmen, also einen gewissen Abstand dazu einzunehmen und das Ganze aus einer liebevollen Perspektive anzunehmen. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr guter Weg ist oder ein sehr wirksamer Weg ist für mehr Verbundenheit mit sich selber.
Das heißt, wenn wir über Verbundenheit nachdenken, sind dann eben diese beiden Pfade da. Einmal das Rationale dann doch wieder, dieses, wer bin ich eigentlich und was macht mich aus und warum bin ich so, wie ich bin oder warum habe ich diese Bedürfnisse? Und dann eben auf der anderen Seite auch dieses Spüren, wo wir vielleicht auch stärker hin müssen als Menschen, weil die Frage ist ja so ein bisschen, es gibt so viele Glücksbücher und Glückspodcasts und Glücksgespräche im Alltag, die ja häufig sehr auf dieser rationalen Ebene sind, wo man eben sagt so, was macht dich denn glücklich oder wie kann ich mein Glück optimieren oder so. Und ist eben die Frage, ob uns diese rationale Beschäftigung mit dem Glück nicht auch ein Stück weit abhält davon, in so eine Empathie, wie du es gerade beschrieben hast, so eine Achtsamkeit und so ein Spüren und auch so ein Freilegen von viel tieferen Strukturen abhält.
Ich kann mir vorstellen, dass sie abhalten kann. Das kann man, glaube ich, nicht grundsätzlich beantworten. Ich kann von mir reden. Für mich persönlich war diese, ich habe ja sehr, sehr rational diese ganze Auseinandersetzung mit dem Thema gestartet. Und das war für mich super wichtig, weil es so für mich eine Einflugschneise war zu verstehen, okay, du kannst dich da die ganze Zeit sachlich, trennscharf, wissenschaftlich mit einem Thema befassen, aber du wirst es niemals durchdringen, wenn du nicht auch ins Fühlen gehst. Das heißt, für mich war beispielsweise bis zu einem gewissen Punkt, und das ist ganz wichtig, bis zu einem gewissen Punkt, die sachliche Auseinandersetzung eine Hinführung auch zur emotionalen Auseinandersetzung. Ich kann aber natürlich auch mich die ganze Zeit, jetzt sage ich mal, in theoretischen Konstrukten verlieren und nochmal eine analytische Schleife drehen und nochmal eine analytische Schleife drehen. Und ich habe alles bis ins Letzte durchdrungen und 10-mal im Kopf durchgespielt. Aber ich habe es deswegen noch nicht gefühlt. Das sind unterschiedliche Punkte. Und ich glaube, ja, wie gesagt, der theoretische, sachliche Auseinandersetzung, das kann dich dahin führen, das kann unterstützen. Ich glaube, das macht auch sehr viel Sinn, sich auf einer kognitiven Ebene mit sich selber und dem Thema Wohlbefinden auseinanderzusetzen. Aber wir kommen deswegen nicht drum herum, auch ins Fühlen zu gehen. Aber es muss nicht zwangsläufig uns davon wegführen. Das meinte ich gerade auch mit Empathie. Das Wahrnehmen, da haben wir die Emotion, und das Verstehen, da haben wir die Kognition. Beides gehört dazu.
Und die Kognition geht ja oft ein bisschen leichter. Also da gibt es verschiedenste Übungen, die man machen kann, um sich eben dem Glück zu nähern oder eben auch dieser Person, der ich bin, zu nähern. Eben diese ganzen rationalen Übungen. Magst du uns mal ein oder zwei eher emotional orientiertere Übungen vorstellen, damit die, die uns gerade zuhören, auch so eine Idee haben, ja, was kann ich denn jetzt eigentlich tun, um tatsächlich so ins Spüren zu kommen und in die Verbindung mit mir dann auch zu kommen?
Naja, also ich weiß, es ist, also viele Leute hoffen und wollen immer so eine Art Quick Wins oder leicht umsetzbare Strategien, wie komme ich ins Fühlen. Aber das Ding ist, das muss man, glaube ich, auch so für sich selber herausfinden, was funktioniert für mich am besten. Das heißt, ich kann gerne mit dir teilen, was für mich funktioniert. Ich kann aber nicht teilen, was funktioniert, um ins Fühlen zu gehen. Alle Menschen, die das jetzt hören, können ja einfach mal jetzt in ihren Körper spüren, während ich das hier sage, welche Resonanz oder Dissonanz das erzeugt. Ja, also du als Mensch, der gerade zuhörst, denkst du dir vielleicht, das ist voll der Quatsch, was Leo hier erzählt. Und wenn das so ist, wie fühlt sich das denn in deinem Körper an? Oder wenn du denkst, ah, das ist ja irgendwie interessant, das fühlt sich stimmig an. Das hört, das, da habe ich ja schon gesagt, das, ich denke mir, das fühlt sich stimmig an. Ja, dann denk doch mal weiter oder fühl doch mal weiter, wie fühlt sich dieses Gefühl von Stimmigkeit in deinem Körper an? Und ich glaube, das ist etwas, was für mich super gut funktioniert und was man auch einfach so mitgeben kann. Immer wieder die Frage, wie fühlt sich das in deinem Körper an? Ja, wenn mir jemand sagt, das, also, oder was weiß ich krieg eine E-Mail und da steht irgendwas drin, was mich total nervt, dann ist doch interessant, wie fühlt sich das in meinem Körper an? Und das ist eigentlich eine Frage, die man sich immer wieder stellen kann bei allem, was ich kognitiv sage, wie fühlt sich das in deinem Körper an? Und da kommen wir dann ins Spüren. Das funktioniert gut, wenn man einfach ein bisschen die Körperwahrnehmung trainiert. Das funktioniert für mich persönlich gut durch Stille und Meditation, mich auf meinen Körper konzentrieren, mich auf meine Atmung konzentrieren, versuchen, Körperteile zu spüren. Ich spüre beispielsweise jetzt gerade meine Füße oder wie ich auf diesem Stuhl hier sitze, und das einfach immer wieder mit wahrzunehmen, ist, glaube ich, ganz, ganz toll. Ich kann eine Sache sagen, eine Übung, wenn du so willst, die klasse funktioniert. Die habe ich auch, was heißt geklaut? Die hat mir, wenn wir schon über Empathie reden, Stefanie Neubrand erklärt oder mitgegeben, nämlich beispielsweise sich einfach mal alle 20 Minuten einen Timer zu stellen. Das könnte beispielsweise ein Gong sein, und wenn dieser Gong dann ertönt, einfach kurz alles, was man tut, kurz aufhören und einmal sich auf seinen Körper besinnen. Einfach nur spüren, ich spüre meine Füße, ich spüre meine Hände, ich spüre meinen ganzen Körper, und ich spüre das einfach nur, und ich nehme an, also da haben wir auch ein akzeptierendes Element, wie sich das gerade anfühlt. Und so, weil wir ja häufig viel im Kopf unterwegs sind, können wir uns immer wieder in den Körper zurückholen. Mit technischen Hilfsmitteln wie einem Wecker oder einem Smartphone. Oder indem ich mich immer wieder frage, wie fühlt sich das in meinem Körper an? Oder indem ich dich frage, wie fühlt sich das in deinem Körper an, wenn du mir was erzählst? Und wir dann darüber in den Austausch gehen. Ich glaube, das sind Wege, die zumindest für mich funktionieren. Und ich lade alle Menschen ein, einfach das davon mitzunehmen, was sie mögen, oder es abzuändern. Ändern, so wie es für sie passt, oder es abzulehnen, wenn es nicht passt.
Ja, finde ich gut, weil ich habe auch den Eindruck, wir sind sehr viel im Kopf, und selbst wenn wir Emotionen haben und wütend sind oder verärgert, traurig, was auch immer, dass wir natürlich kurz da irgendwie spüren, da ist was im Körper, aber dann sehr schnell wieder in der Kognition sind und ja vielleicht auch auf einem Irrweg sind, weil wir sind dann wütend auf jemanden, weil der irgendwas gesagt hat, weil der geguckt hat auf eine bestimmte Weise, weil der irgendwas gemacht oder nicht gemacht hat, und haben dann so einen Film halt im Kopf die ganze Zeit wieder, warum macht er das? Wie findet der mich? Was ist los mit dem? Was stimmt mit dem nicht? Und so weiter. Und dann komme ich ja weg von dem, was macht das bei mir im Körper eigentlich? Und eben auch mit so einer Verbundenheit ja eigentlich, weil wir uns ja dann oft auch auf Irrwegen bewegen und völlige Fehlinterpretationen dann so als Wahrheiten mit uns tagelang, wochenlang, jahrelang herumschleppen. Und ja, ich habe den Eindruck, auch wenn man sich so eben wirklich so Glücksbücher oder auch Selbsthilfebücher anguckt oder so, dass es eben viele tolle Übungen gibt, um sich selbst besser zu verstehen, um selbst besser kennenzulernen, so was macht mich aus, was sind Anteile von mir, wie war meine Kindheit, was hat mich geprägt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und so weiter. Das sind ja alles total wichtige Sachen, aber dass es eben wirklich wenige Sachen gibt, die so ins Fühlen einladen und auch so alltagstauglich sind. Du hast jetzt zwei Sachen vorgestellt, die man ganz gut zwischendurch mal machen kann oder auch als Routine machen kann. Und die Meditation führt uns ja auch dahin. Die möchte das ja auch gerne. Aber es gibt ja auch super viele Menschen, die haben noch gar keinen Kontakt zur Meditation oder merken, das ist schwer für sie. Und dann ist immer die Frage, was kann man denn außerdem noch machen, außer eben nur über Emotionen nachzudenken? Und wie kann man wirklich so ins Spüren kommen?
Man kann sich einfach auch mal in Natur begeben. Das vielleicht auch. Ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Viele Menschen, die im urbanen Umfeld sind, in meiner Erfahrung oder für mich ist es zumindest so, das entkoppelt uns ja auch viel vom Fühlen. Ja, aber einfach mal zu spüren, wie fühlt sich das an, wenn ich mich alleine schon in einen Garten oder an einen Bach setze oder in einen Park. Da, glaube ich, kommen wir in eine ganz andere Form des Fühlens und ich auf einer größeren Ebene. Ne, jetzt hatten wir gerade so diese kleinen Sachen, das kann ich für mich vielleicht in meinem Alltag anwenden, aber auf einer größeren und gesellschaftlichen Ebene finde ich total wichtig. Ich glaube, dass wir einfach als Gesellschaft vor vielleicht einigen Jahrhunderten uns einfach komplett entkoppelt haben von der Natur, die wir ja selber auch sind. Wir bestehen ja auch aus Natur mal eben so, und diese Fehlannahme, in meinen Augen Fehlannahme, dass wir Menschen so entkoppelt seien von der Natur, ist, glaube ich, etwas, wo wir eben umkehren sollten und zurückkehren sollten, uns damit zu verbinden, weil wir davon abhängig sind und daraus auch sind. Und ich glaube eben dann, mich selber mit mir zu verbinden, ist erstmal ein ganz, ganz guter Schritt. Oder mich mit eben anderer Natur zu verbinden, hilft total gut, um eben mehr ins Fühlen zu kommen, wenn das für einen werthaltig ist. Und hier haben wir wieder die Frage, wie werthaltig ist das für dich? Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die sagen, das ist alles totaler Quatsch, warum setzt ihr euch mit dieser Scheiße auseinander? Wir müssen das Bruttonationalprodukt erhöhen, wir müssen Wert im Sinne von Geld schaffen, ja, wir müssen irgendwelche Dienstleistungen und Produkte verkaufen. Ihr habt sie ja wohl nicht alle, dass ihr hier die ganze Zeit von Verbundenheit quatscht. So, ne, diese Art von Denkrichtung gibt's ja genauso. Und dann ist vielleicht all das, worüber wir hier reden, gerade gar nicht werthaltig. Deswegen fängt das immer in meiner Perspektive bei einem selber an. Was ist für dich werthaltig?
Also auch der Kontakt mit einem selbst, wie werthaltig empfinde ich das eigentlich gerade?
Mhm. Voll, total, ja.
Ich will dir mal gerne, Markus Lanz-mäßig, eins deiner eigenen Aussagen um die Ohren hauen. Geil. Aber im positiven Sinne.
Aber sag's auch so bitte.
In deinem Podcast hast du ja auch von dir Dinge geteilt. Und zwar hast du erzählt, dass du bei einer Coachin warst und sie hat Folgendes zu dir gesagt. Ich werde mit dir keine Strategien entwickeln, wie du da hinkommst, wo du hinkommen willst. Das hast du alles und das weißt du auch. Du musst mal mit der Emotion ein bisschen hinterherkommen. Die Strategien, die dein Kopf hat und die Richtung, die dein Kopf hat, das ist ja alles cool, aber du musst es mit dir synchronisieren. Und ich fand dieses Synchronisieren total spannend. Magst du uns mal erzählen, was heißt denn dieses Synchronisieren von diesen Aspekten und wie ging es dann für dich danach weiter? Wie hast du es synchronisiert? Wie kann man das synchronisieren? Woran merkt man überhaupt, dass es jetzt synchronisiert ist eigentlich?
Ich glaube, das ist auch total, das ist ja eine tricky Frage, weil ich glaube nicht, dass ich diese Antwort geben kann. Ne, so, daran merkst du das.
Aber woran hast du es gemerkt? Es geht ja um dich in deiner Erfahrung.
Ich habe sofort als Impuls gehabt, als du gerade diese Frage gestellt hast, wieder die Frage, wie fühlt sich das in deinem Körper an? Oder beziehungsweise wir können das synchronisieren, einfach im Sinne von, also jetzt fürs Beispiel, ich habe da irgendein Vorhaben, lass mich dabei von einer Coachin begleiten und die sagt, ich werde mit dir keine Strategien entwickeln, wie du da hinkommst, das hast du alles, aber wir könnten mal die Emotionen nachholen. Und dann könnten wir fragen, nicht Leo kommt jetzt mit seinem Ziel und wir bereiten dann weitere Strategien vor, dass wir da möglichst schnell hinkommen, sondern wir synchronisieren das mal mit der Emotion im Sinne von, warum willst du das eigentlich? Also warum willst du das? Und jetzt sind wir wieder bei dem Bedürfnis. Also vielleicht sind wir bei dem Bedürfnis, vielleicht sind wir auch einfach nur bei, ja, weil ich denke, dass das eine gute Richtung ist oder weil, keine Ahnung, ich hoffe, dass dann meine Eltern auf mich stolz sind oder weil die Gesellschaft mir sagt, dass viel Geld verdienen toll ist oder was weiß ich, ne, da kannst du jetzt alles Mögliche einsetzen. Aber das ist doch mal eine interessante Frage. Warum willst du das? Was hat das mit dir zu tun? Und was hat dieses Bild, was du da willst, mit dem zu tun, der du heute schon bist? Und was hat das mit dem zu tun, was du jetzt auch schon kannst? Und ich glaube, durch dieses, wenn wir es jetzt mal so nennen, synchronisieren, wird dann der Wunsch oder das Zielbild, was ich da habe, einfach deutlich stabiler. Und vielleicht, wenn der Weg, den ich mir jetzt vorgestellt habe, nicht klappt, dann habe ich auch, das ist ja dein Thema, total eine höhere Resilienz, das den trotzdem zu gehen und nicht sofort aufzugeben, weil ich weiß, warum ich das mache und was das für mich bedeutet. Und ich das nicht nur in meinem Kopf einmal so mir theoretisch hergedacht habe, sondern eben auch, da sind wir im Thema Embodiment vielleicht auch, gefühlt habe, wie würde sich das anfühlen, ja, also mit welchen Gefühlen körperlich ist es verbunden, das, was du da eigentlich als Ziel hast oder das Thema, was du da hast. Ich kann mir vorstellen, dass mit solchen Fragen eine Synchronisation von Kognition und Emotion gelingen könnte oder man dem zumindest näher kommen könnte.
Und ist deine Erfahrung, wenn du sowas machst, dass du dann im Kern eigentlich immer auf sehr ähnliche Sachen stößt bei dir?
Also ich glaube, es gibt bei uns allen immer so ein paar gewisse Grund Konflikte, die unterscheiden sich sicher von Mensch zu Mensch. Es gibt so ein paar Grundbedürfnisse, die sind in der Kategorie zwar bei uns allen die gleichen, aber deren Ausprägung und die Strategien, wie wir die erreichen, sind dann doch wieder auch unterschiedlich. Und für mich kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich, glaube ich, Konflikte in mir trage, auf deren Basis Bedürfnisse in mir erwachsen und diese Bedürfnisse oder meine Strategien, diese Bedürfnisse zu stillen oder zu befriedigen, die ändern sich aber. Das heißt, was eigentlich so gleich bleibt, sind Konflikte beziehungsweise Bedürfnisse. Das ändert sich viel, viel weniger schnell. Strategien, wie ich das aber befriedigen kann und was für mich werthaltig ist in dem Kontext, ändert sich vielleicht ein bisschen schneller. Aber das ist sehr kryptisch, glaube ich, gerade.
Mega kryptisch. Von daher lass uns nochmal genauer drauf schauen, wenn du sagst, du hast Konflikte in dir und daraus entstehen Bedürfnisse. Das verstehe ich total.
Voll.
Was machen wir aber mit den Bedürfnissen, die aus Konflikten heraus entstehen, also aus innen, wir reden über innere Konflikte, ja? Leiten uns diese Bedürfnisse nicht eher in die Irre?
Ich kann mir das vorstellen, dass sie das können, aber ich glaube, ich bin nicht in der Position, das zu beantworten. Ich glaube, und auch hier, deswegen habe ich gesagt, eine Auseinandersetzung mit sich selber ist sehr, sehr hilfreich, weil wenn ich dann verstehe, warum ich jetzt gewisse Bedürfnisse habe, kann ich sie vielleicht auch anders bewerten. Und dann laufe ich vielleicht nicht mehr in die Irre.
Es gibt ja diese Idee, dass wir nicht nur eine Person sozusagen sind, die ganz rational immer das Beste für uns will, sondern dass es wirklich verschiedenste Anteile in uns gibt, verschiedenste Personen, wenn man so will, in uns gibt, die uns ausmachen und die sich ja auch widersprechen können und die dann so einen Konflikt ja dann eben auch spürbar machen können. Dieses innere Team, und dazu hast du auch mal für Seven Mind einen Blogartikel geschrieben, wo es um dieses innere Team geht. Und die Herausforderung ist ja erst einmal, meine Anteile zu erkennen und dann eben auch zu gucken, wie können die denn gut miteinander kommunizieren oder wie können die dann eben auch Kompromisse finden oder Konflikte lösen. Magst du uns da nochmal so ein paar Insights geben, wie wir dadurch ja auch wieder in eine tiefere Verbundenheit mit uns kommen können, wenn wir uns mit dem inneren Team von uns auseinandersetzen?
Ich glaube, dieses Modell der Anteile, ich finde das persönlich total hilfreich. Also ich habe vielleicht einen Anteil, der will einfach nur die ganze Zeit genießen und der will einfach, ne, der hat einfach Bock auf irgendwie hedonistischen Spaß. Das kann sich in Form, ich hatte in diesem Beispiel ja diesen Schokoriegel, glaube ich, ne, im Regal genommen. Und dann gibt's aber auch einen Anteil, der hat total die Disziplin und es gibt einen Anteil, der möchte vielleicht irgendwie von anderen gewertschätzt werden und denkt, das kann er bekommen mit einem schlanken, durchtrainierten Körper. Ne? Und dann gibt's noch einen Anteil, der will gerne Geld sparen und denkt sich, warum kaufst du jetzt hier irgendwie was gar nicht auf deiner Einkaufsliste stand? Ne? Und dann schreien Dinge durcheinander und ich stehe eigentlich in diesem Beispiel nur vorm Supermarktregal. Das ist ein sehr alltägliches Beispiel und keins, wo es jetzt um wirklich tiefe innere Konflikte vielleicht so geht. Muss es ja aber an der Stelle gar nicht. Ich glaube, was hilfreich ist, ist, sich die verschiedenen Anteile, die man hat, und die sind unterschiedlich vielleicht bei uns allen, erstmal bewusst zu machen. Und ich glaube, was für mich hilft, ich kann immer nur sagen, was für mich hilft, ist erstmal den Anteilen, die da in mir wirken, sofern ich das denn kann, zuzuhören. Weil in meiner Erfahrung ist das ganz wichtig, dass wenn innere Anteile erstmal gehört werden, dann ist doch schon ganz viel gewonnen. Dann kann ich auch sagen, okay, du lieber Geld Sparanteil und du lieber Disziplinanteil. Ich habe euch gehört und aus eurer Perspektive macht das auch richtig doll Sinn, jetzt hier voll gegen den Schokoriegelanteil zu sein. Aber der Genussanteil, der hat die letzten 3 Wochen schon sein Bedürfnis nach Genuss so kaum befriedigt bekommen und deswegen hören wir dem jetzt mal ein bisschen mehr zu. Und dann, glaube ich, können die anderen Anteile das vielleicht auch besser verstehen und dann integriere ich in dem Moment aber in mir diese verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse, weil sie zu Wort kommen vor dem inneren Kabinett, sage ich mal. Ein bisschen schwieriger wird es natürlich, wenn Anteile, und das ist, glaube ich, auch bei uns allen so, zumindest bei mir ist es so, auch cool, wenn man von sich auf alle schließt. Nein, aber Spaß beiseite, ich entdecke auch immer wieder Anteile, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Und die haben vorher im Unbewussten agiert und haben aber ja trotzdem irgendwas in mir gemacht und ich wusste es aber nicht und ich habe es nicht verstanden und dann habe ich mich vielleicht irgendwie gefühlt und habe es aber nicht gecheckt, warum? Und deswegen hilft die Auseinandersetzung mit sich total und dann kann ich sagen, alles klar, hey, wow, da ist ein neuer Anteil, der will also anscheinend voll gerne gesehen werden und anerkannt werden und er denkt, der dafür darf er keine Schokoriegel essen. Gut. Dann komm doch mal an den inneren Tisch. Du kriegst hier Redezeit. Das heißt nicht, dass du jedes Mal deinen Willen bekommst, aber du kriegst Redezeit. Und das hilft mir auf jeden Fall, so diese laute Diskussion im Innen, die wir häufig auch einfach überblenden mit, keine Ahnung, dann mache ich meine AirPods rein im Supermarkt und höre das alles gar nicht mehr. So, ne? Oder was weiß ich, lenke mich mit irgendwas ab. Und das hilft mir auf jeden Fall, das Modell der Anteile, um verschiedene Stimmen in mir zu akzeptieren, die auch konträr sind. Und es hilft mir auch, die zu integrieren, indem ich eben aus der jeweiligen Perspektive eines Anteils sagen kann, ja, für dich, aus deiner Sicht ist das richtig toll berechtigt und du hast einen voll guten Grund, diese Meinung zu haben. Aber hier sitzen eben noch 25 andere Anteile und von denen haben eben jetzt 22 leider nicht deine Meinung. Und deswegen wirst du jetzt deinen Wunsch nicht bekommen. Aber du wurdest gehört und ich kann damit dann viel befriedeter diesen Schokoriegel kaufen oder sonst was.
Ja, also ich mag dieses Modell sehr gerne, weil ich glaube, wir alle sind ja immer wieder in Alltagssituationen, wo wir spüren, dass diese Anteile im Konflikt zueinander stehen oder sich streiten oder agieren, ohne dass uns das so bewusst wird, sondern wir haben dann manchmal Schuldgefühle für Wünsche, für Gedanken, für Bedürfnisse oder für Dinge, die wir getan haben. Und dann gibt es eben so eine Oberinstanz, die irgendwie sagt, das war nicht in Ordnung. Und dann verdrängen wir das irgendwie und sagen, ja, dieser Anteil mir, ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte, dann habe ich das und das gemacht und wie schlecht bin ich eigentlich, oder das ist ja auch Stress, den wir da so empfinden. Und da kann es ja auch wirklich um sowas gehen, wie Pause machen, abschalten, früher schlafen gehen, Nein sagen bei jemandem und natürlich auch Konsumverhalten oder Lustvolles auf jeden Fall. Und gib uns nochmal eine Idee, wie du das machst. Du hast es ja gerade sehr bildlich beschrieben. Setzt du dich hin und nimmst dir ein Blatt Papier und malst diese Anteile auf, oder setzt du dich irgendwie aufs Sofa und denkst nur über diese Anteile nach und haben die dann wirklich wie so ein Theaterstück, so ein Dialog, oder machst du das mitten im Supermarkt oder gehst du in den Wald, um sowas zu durchdenken? Wie machst du das?
Also tatsächlich im Supermarkt ist es auch jetzt nicht so komplex, wie ich es gerade oder so, also das passiert jetzt nicht, dass ich da vorm Regal stehe und 5 Minuten erstmal mit jedem Anteil spreche. Das war ein bisschen plakativ. Ich rede da super offen gerne drüber. Ich mache seit fast 2 Jahren einen Therapieprozess, der mir total hilft, mich selber zu verstehen, warum ich wie tick, ich ticke, wie ich ticke. Und da lerne ich häufig neue Anteile von mir kennen, die eben vorher im Unbewussten agiert haben oder wirksam waren, und freue mich jedes Mal, wenn ich neue Anteile dann kennenlerne. Manchmal denke ich mir, okay, jetzt ist es vielleicht Zeit, einem Anteil mehr Raum zu geben. Und welche Anteile sind denn an der Stelle, können da denn unterstützen? Ne? Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt mir eben denke, ich will aufhören, immer es allen anderen recht zu machen, dann kann ich vielleicht den inneren Rebellen oder den inneren Krieger, wenn du es wirklich nach diesen Archetypen gehen willst, aber ich habe es für mich Rebell beispielsweise genannt, ne, den vielleicht mehr stärken. Und ich habe ja noch Anteile, die, was weiß ich, ich glaube, ich habe, wenn ich mich für irgendwas entschlossen habe, dann habe ich eine gute Entschlossenheit. Also kann ich den Anteil des Entschlossenen mit dazu tun, und ich kann den Anteil des Ausdauernden, weil ich glaube, dass ich auch eine gewisse Ausdauer in manchen Dingen habe, auch mit dazu tun. Und dann setze ich mir so ein Team für gewisse Themen in meinem Leben zusammen. Und das hilft für mich gut. Also ein Therapieprozess hilft manchmal wirklich, habe ich mir auch schon mal, das habe ich aber einmal gemacht, einfach das auf so ein, auf ein Blatt Papier einfach verschiedene Anteile aufgemalt und gesagt, hier, dafür sind die jetzt wichtig. Also so mache ich es ungefähr.
Also es geht ja um dich sozusagen, dass wir einmal hören, wie machst du denn das eigentlich? Du befasst dich viel mit Glück, Wohlbefinden und Verbundenheit, und darum haben wir dich ja auch eingeladen, dass wir dich ein bisschen ausquetschen, was so deine Erfahrungen sind und auch deine Übungen sind. Und das sind ja dann doch auch abstrakte Themen, weshalb es ja immer auch noch so eine praktische Umsetzung braucht. Und das ist ja total spannend. Wie machst du denn das? Und ich will den Leuten jetzt nicht sagen, ja, versucht mal mehr in Verbundenheit zu gehen, ciao, das war die Folge, sondern tatsächlich zu sagen, wie kann denn das gelingen? Und hier ist der Leo und der erzählt mal von sich, und es gibt noch 30 Millionen andere Varianten, wie man das machen kann und wie der Weg dahin führt. Aber der Leo gibt mal so ein paar Ideen rein, ohne den Anspruch der Vollständigkeit zu haben, dass es ein bisschen inspiriert und man dadurch vielleicht ja auch wieder auf andere Ideen und Gedanken kommt.
Also was ich da, okay, vielen, vielen Dank auch, dann meine Perspektive so rauszustellen und auch als, sag ich mal, Reibungsfläche für andere Menschen zu nutzen. Dann möchte ich gerne eine weitere Sache oder zwei noch sagen. Was für mich auf jeden Fall hilft, ist Zeit. Also einfach wirklich sich Zeit dafür nehmen. Wir sind ja häufig in einer sehr hektischen Welt. Und also Dinge einfach langsamer zu machen, zu spüren, das habe ich schon gesagt. Wie fühlt sich das in deinem Körper an? Aber gerade gestern Abend war ich eigentlich verabredet mit einer anderen Person. Und ich hatte aber vorher ein schwieriges Gespräch, was mich in tiefen Schichten berührt hat. Und ich habe dann einfach gesagt, hey, du, ich hatte ein sehr intensives Gespräch. Ich möchte mir heute Abend Zeit zur Integration nehmen. So. Das nicht wegdrücken, sondern sich die Zeit dafür nehmen, den Raum nehmen. Und ich gestern Abend kam nach Hause, hab mir ein paar Kerzen angemacht, hab mir ein Brot gemacht und ich bin um 9 pennen gegangen. So. Und hab gesagt, das ist es. So. Das funktioniert für mich. Und ich hab geschrieben. Es hat auch für mich funktioniert. Nur so ein paar Sätze. Ist okay. Kann sein, dass es für andere Leute totaler Bullshit ist. Aber für mich funktioniert das. Also sich wirklich Zeit nehmen, ist, glaube ich, und auch mit sich selber das mal auszuhalten, wie sich's anfühlt und da reinzufühlen und das dann anzunehmen, hilft mir zumindest.
Ja, ist doch gut. Vielen Dank für die Insights. Und das ist ja schon eigentlich auch ein breites Brainstorming jetzt gewesen, was wir hier zusammengetragen haben. Also Zeit als wichtiger Aspekt, vielleicht auch mal rausgehen aus dem Alltagstrott und in die Natur gehen, da eine andere Form von Verbundenheit haben, statt eben Fernsehen anzumachen, Radio anzumachen und wieder Bescheid zu werden. Eben auch zu sagen, ich brauche was anderes als das, was gerade in meinem Kalender steht. Also auch Verantwortung zu übernehmen an der Stelle. Die Therapie hast du angesprochen, also auch im tiefen Austausch auch zu sein und auch auf Dinge gestoßen zu werden, auf die man vielleicht alleine so gar nicht kommt oder eben auch einen Sparring-Partner zu haben, mit dem man darüber sprechen kann, auch auf eine sehr intime und tiefgründige Weise. Aufschreiben hast du genannt oder eben auch auf die emotionale Koppelung oder dieses emotionale Synchronisieren dann ja eben auch zu kommen. Und das sind ja super viele schöne Aspekte, wo jeder ja für sich nochmal so einen Aha-Moment vielleicht haben kann und sagen kann, ja Mensch, siehste, die Zeit ist irgendwie bei mir so kurz gekommen und kein Wunder, dass ich ständig innere Konflikte irgendwie spüre, weil ich ja gar keinen Raum mehr habe, um mal diese ganzen Anteile zu spüren. Und vielleicht ist die allererste Maßnahme, sich Raum und Zeit eben zu nehmen an der Stelle und zu sagen, so, ich muss jetzt einfach mal leeren Tag haben und mal überhaupt in die Situation kommen können, hineinzuspüren, was eigentlich da ist, weil man sich sonst immer mehr von sich selber entfernt. Eins dieser ganzen Bedürfnisse im Team könnte ja auch so ein Sexualbedürfnis, ein Teammitglied sein. Und jetzt würde ich gerne mit dir über die Tempelnacht sprechen, weil das fand ich ganz interessant. Du hast so eine ganze Folge zu gemacht und hast erzählt von der Erfahrung, die du dort gemacht hast. Und ich kannte den Begriff vorher noch gar nicht, Tempelnacht. Für mich war das neu und ich kann mir vorstellen, dass es für einige auch neu war. Und ich finde es deshalb interessant, weil da geht's ja sowohl, wenn wir über Sexualität sprechen, um die Verbundenheit mit uns, als auch um die Verbundenheit mit anderen. Dass ich also erstmal selbst erkenne, was könnte mir gefallen, was ist schön für mich, was ist lustvoll für mich und dann eben aber auch über diese Brücke zu gehen und das eben auch kundzutun und zu zeigen, mich auszudrücken und mal zu schauen auch, was ist denn für die andere Person auch lustvoll und interessant. Und genau darum geht es ja bei der Tempelnacht. Du hast es sehr genau beschrieben in deiner Podcast-Folge. Ich kann diese Folge nur jeden, der das genauer hören möchte, ans Herz legen. Vielleicht kannst du so ganz grob mal beschreiben, nicht in jedem Detail, was der Sinn davon ist und was deine Erfahrung war. Und dann würde ich vielleicht gerne noch den Aha-Moment teilen, den ich beim Zuhören hatte, den ich besonders spannend fand.
Also was der Sinn war, war mit den eigenen Wünschen und Grenzen in Verbindung zu gehen und die auch zu verkörpern im Sinne von, dass ich vielleicht etwas ausspreche, was ich schön fände oder schön finde oder mir wünschen würde oder auch nicht wünschen würde und nicht möchte. Und das ist erstmal nur mit mir selber und auch natürlich die Wünsche von mir und anderen zu spüren und zu wahren und zu achten und damit in Verbundenheit oder in Verbindung zu gehen. Das ist, worum es ging. Also es ging dabei nicht darum, jetzt irgendwie miteinander körperlich auf jeden Fall zu werden oder irgendwas Bestimmtes zu machen oder zu sagen, sondern einfach erstmal mit sich selber in Verbundenheit zu gehen. Was ist denn da in mir? Und ich glaube auch, also ne, in Sexualität drückt sich ja ganz, ganz viel aus. Vielleicht ne, das Bedürfnis, angenommen zu werden, das Bedürfnis, geliebt und gewollt zu werden. Und gleichzeitig, glaube ich, ist da auch ganz, ganz viel Angst. Angst vor Scham, Angst, ausgelacht zu werden, Angst, abgelehnt zu werden. Ja, und das sind, glaube ich, Dinge, die wir alle kennen, wenn wir ehrlich zu uns sind. Und ich habe einfach für mich selber irgendwie gemerkt, ich habe total Lust, in dieses Themenfeld so ein bisschen mehr reinzugehen, so ein bisschen mutiger reinzugehen und nicht irgendwie zu versuchen, irgendeine Version von mir zu verkaufen und irgendwie, was weiß ich, mit möglichst vielen Menschen zu schlafen, um dann mich toll zu fühlen oder so ein Quatsch, sondern wirklich so mich ins Leben zu werfen und zu spüren, was ist denn da? Und einfach so zu sagen, hey, weißt du was, ich hätte voll Lust darauf. Und das ist nur ich. Nur ich hätte gerade Lust, dich zu küssen oder so. Ne? Und das heißt ja nicht, ich will das jetzt tun oder ich tue das, sondern ich sag dir das einfach. Und ich sage in dem Moment mein Bedürfnis oder meinen Wunsch vielmehr. Und dann ist da ja ein Raum zwischen uns und du spürst erstmal, wie fühlt sich das denn an? So, habe ich da eine Resonanz oder eine Dissonanz und kannst dir einfach erstmal, ne, sagen, danke, dass du das teilst oder stelle ich mir auch schön vor. Und in dem Moment passiert aber nichts Körperliches, so, ne? Oder sagen, nee, nicht. Und das ist voll okay, weil du nicht mich ablehnst. So, das ist ein wichtiger Punkt in dem Moment, ja? Ja, es fällt mir sehr schwer, es ist sehr herausfordernd, das jetzt in der Kürze hier zusammenzufassen. Das war natürlich auch jetzt kein Event, wo wir irgendwie so starten, sondern es gab einen geführten Teil. Es wurde langsam daran geführt, erstmal sich selber zu spüren, durch den Raum zu bewegen, zu Musik beispielsweise, irgendwie mit anderen Menschen durch Blickkontakte in Kontakt zu gehen, vielleicht sogar maximal über Fingerspitzen sich so zu berühren, dann vielleicht sozusagen, wie man den Kontakt vorher mit anderen Leuten mochte oder auch nicht, zu sagen, was man an anderen Menschen mag. Und das wird auch nicht kommentiert oder so, sondern einfach wertschätzend angenommen, einfach nur durch ein Danke quittiert und weiter geht's. Und dann vielleicht zu sagen, was man schön fände, mit der anderen Person zu machen oder wie man es schön fände, die andere Person, irgendeine andere Person anzufassen oder angefasst zu werden. Und irgendwann gibt's dann vielleicht einen Raum von ein paar Minuten, in dem das möglich ist, das zu tun. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, an der Stelle zwei Punkte hervorzuheben. Und das ist einmal Konsens und es ist einmal Selbstverantwortung, glaube ich. Beides ist ganz, ganz wichtig, dass ich für mich selber verantwortlich bin, in so einem Raum, so gut ich das kann, eben meine Grenzen zu wahren, weil das kann nicht jemand anders. Ich kenne es von mir, ich weiß nicht, ob du es kennst oder andere Leute, die zuhören. Häufig übernehmen wir für andere Leute Verantwortung und sagen, ja, ne, ist das auch okay für dich? Oder so, ich kann nicht für dich Verantwortung übernehmen. Niemand, das musst du schon selber machen. Aber wenn du mir deine Grenzen sagst, dann kann ich sie wahren und achten. Aber es ist in dem Moment auch deine Verantwortung, das zu tun. Hier kommt Konsens ins Spiel, wenn ich frage, hey, ich hätte voll Lust, dich zu umarmen. Darf ich dich mal umarmen? Einfach nur, weil ich den Moment gerade schön finde. Und du sagst ja. Und eigentlich fühlt es sich aber für dich doof an. Dann ist das halt eine doofe Situation, weil du mir Konsens gegeben hast, aber es eigentlich nicht wolltest. Dann konntest du in dem Moment deine Grenze nicht wahren. So, ne? Und mit anderen, sogar noch drastischeren Beispielen, glaube ich, passiert das sehr, sehr viel. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, mit seinen eigenen Wünschen, aber auch mit den eigenen Grenzen in Verbindung zu kommen und in einem geschützten, spielerischen Rahmen vielleicht mal auszuprobieren, die zu wahren und zu setzen. Das war für mich auf jeden Fall eine total intensive und auch sehr herausfordernde Erfahrung. Aber, und danach hast du mich ja auch gefragt, so, das war für mich auch das, was so das Tolle daran war, so diese Art von Verbundenheit, die auf so einer richtig authentischen Ebene ist. Wenn wir im Kontext Sexualität sind, dann kennen wir doch alle das Beispiel, man ist auf irgendeiner Party vielleicht, auf irgendeinem Festival oder was auch immer, oder es ist Alkohol im Spiel, du, was weiß ich, hast dann irgendwie körperlich was mit wem anders, knutschst rum oder springst in die Kiste. Und das machen auch beide Menschen in dem Moment mit Consent und freiwillig und alles gut, aber was ist eigentlich wirklich mein Bedürfnis dahinter und warum mache ich das und wie sehr bin ich wirklich da? Wie authentisch ist das eigentlich, was da gerade passiert? Weiß ich gar nicht und ich finde es irgendwie viel, viel, viel authentischer, mit Menschen mich zu verbinden auf so einer bewussten Ebene, als wenn ich jetzt irgendwie in irgendeinen Club gehe oder auf irgendein Festival, mir irgendwelche Drogen reinpfeife, irgendwie ganz viel Alkohol trinke und dann mit irgendwem vögel, kann ich auch machen. Ist aber einfach, finde ich, eine viel, viel verbundenere Erfahrung, das auf so einer authentischen, verletzlichen Ebene am Ende auch zu machen.
Was ich interessant finde, und du hast es super beschrieben, gerade so, dass, glaube ich, alle auch ein gutes Bild davon haben können, wie das abläuft, dass es eben so verschiedenste angeleitete Runden gibt, wo auch vorgegeben ist, was jetzt passieren soll. Zum Beispiel, dass man sagt, ich würde gerne mit dir das und das machen, zum Beispiel, ich würde dich gerne umarmen, das war dein Beispiel, und dass dann in der Runde klar ist, alle anderen antworten mit Ja. Mhm. Und in der anderen Runde alle anderen, also dein Gegenüber, antwortet immer mit Nein. Und das fand ich einen total interessanten Part, als du davon gesprochen hast, weil obwohl man ja weiß, dass das eine vorgegebene Antwort ist und das jetzt vielleicht gar nicht der Realität entspricht, macht es ja trotzdem was mit einem. Und da kommen wir wieder zu dem Beginn unserer Folge hin, nämlich dieses Spüren, dieses, oh, ich fühle mich jetzt gerade abgelehnt, weil derjenige Nein gesagt hat, obwohl ich sogar weiß, dass diese Person Nein sagen musste, weil das die Runde verlangt. Das fand ich total interessant, diese Verletzlichkeit dann zu spüren und wie schnell die auch bei uns ja aktiviert werden kann und weshalb ja gerade auf sexueller Ebene es so schwer sein kann, zu zeigen oder anzusprechen, was man möchte, auch in einer Beziehung zum Beispiel. Das kennen ja ganz viele Menschen, die lange zusammen vielleicht sogar sind und dann aber so eine Sprachlosigkeit ja auch durchaus entstehen kann. Du hast auch gerade nochmal an einer Stelle sowas in der Art gesagt, wie, dass der Wunsch ja nicht die ganze Person ist und dass man aber häufig diesen Fehler macht und dann sagt, oh, du bist jetzt so und so, weil du das gerne möchtest oder weil du das interessant findest. Und dann hast du nämlich in der Folge davon erzählt und das fand ich so eine interessante Erkenntnis, die, glaube ich, auch ganz viele kennen. Du hast erzählt, dass es sich irgendwie normaler angefühlt hat, Ja zu sagen in dieser Runde, als Nein zu sagen. Also, dass es so wie so ein Automatismus ist, den wir ja auch von klein auf so ein bisschen irgendwie anerzogen bekommen haben, so brav und artig sein. Und das Nein sagen ja auch in ganz vielen anderen sozialen Settings oft sehr schwer ist. Also Nein zum Geburtstag sagen, wenn man eingeladen ist oder wie du gestern das eben jemanden abgesagt hast dann sogar, nicht nur im Vorfeld gesagt hast, ich will da nicht hinkommen oder ich will dich nicht treffen, sondern ich, obwohl ich schon gesagt habe, ja, komm nicht jetzt mit einem Nein um die Ecke. Oder auch, nein, ich will den Dienst nicht übernehmen, nein, ich will keine Überstunde machen und so weiter. Ja. Und dass deine Erfahrung da war, und das kann ich total gut mir vorstellen, dass es mir auch so gehen würde in dieser Situation, dieses Ja-Sagen ist so trainiert und so sozial erwünscht eben. Und das Nein-Sagen ist eben so schwer. Und wie oft wir dann im Alltag ja nicht in Kontakt gerade mit uns sind, nicht in Verbindung mit uns sind und dann ja auch gar nicht in einer echten Verbindung mit dem anderen sind, wenn wir Ja sagen, obwohl wir Nein sagen wollen. Und bleiben wir bei diesem ganz banalen Beispiel mit zum Geburtstag eingeladen oder die Überstunde noch machen oder was auch immer. Wir gaukeln so eine Verbindung vor und sagen, ja, ich will gerne diese Überstunde machen oder ich will gerne zu deinem Geburtstag kommen.
Ja.
Und der andere fühlt sich gut und hat auch eine Verbindung. Ah ja, prima. Und dann sind wir uns ja einig. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Und was das ja dann eben auch über die Zeit für tiefe Grater schlägt, was da einfach für Verletzungen dann ja auch mit der Zeit entstehen. Und du hast gerade nochmal eben auch so schön gesagt, wir selbst müssen auf uns ja achten und unsere Grenzen ja auch kennen und artikulieren. Und der andere kann die vielleicht erahnen manchmal, aber wenn man sie eben nicht ausgesprochen hat und dafür nicht eingestanden ist, dann geht das miteinander ja schon fast gar nicht mehr. Von daher fand ich das nochmal ganz schön, was du da so für Erfahrungen gemacht hast und wie man das eben ja auch transferieren kann auf den Alltag, auch losgelöst von Sexualität. Das sind jetzt ja interessante Erfahrungen. Wann sage ich eigentlich ja? Wie fühlt sich ein Nein an und auch umgekehrt, wenn ich ein Nein bekomme, wie fühlt sich sowas dann eben auch an?
Ich würde gerne dazu einen Satz einwerfen, den ich total stark finde, nämlich Grenzen sind immer ein Beziehungsangebot. Und ich glaube, das ist ganz, ganz toll, weil Grenzen zu setzen, darauf kann ich mich beziehen. Ja, ich kann mich dann auf dich beziehen. Wenn du immer zu allem Ja sagst oder wenn ich immer zu allem Ja sag, dann bin ich doch gar nicht spürbar. So. Und dann ist die Verbindung, die ich mit anderen eingehe, auch überhaupt nicht authentisch. Du lädst mich zum Geburtstag ein. Ich sag Ja, obwohl ich keine Lust habe. So, ne, du denkst vielleicht, wow, toll. Und ich denke mir eigentlich, nicht so geil. Dann ist das eigentlich keine authentische Verbindung. Das ist für uns beide voll doof, so am Ende. Und wenn ich aber eben sage, hey, du, danke für die Einladung und ehrlich gesagt, mir passt das nicht, weil was auch immer, oder ich möchte einfach nicht oder so, dann können wir uns darauf beziehen. Also wir bekommen durch diese Grenzen halt wirklich Kontur, und werden als Person für andere greifbar und vor uns selber auch viel authentischer. Und ich glaube aber, Grenzen zu setzen, fällt, also ich kann nur von mir reden, fiel mir häufig viel, viel schwerer, weil ich Angst hatte, von anderen abgelehnt zu werden und weil ich dachte, ich werde abgelehnt, wenn ich irgendwo zu Nein sage. Ich habe mich also sehr stark abhängig gemacht von dem, wie mich andere sehen und dachte, ich werde nur dann lieb gehabt, wenn ich die Erwartungen, die angenommenen Erwartungen erfülle. Und deswegen der Satz einfach, Grenzen sind immer ein Beziehungsangebot, das finde ich total toll, weil ja, darauf können wir uns beziehen, in Partnerschaften, in Freundschaften, in Arbeitskontexten grundsätzlich. Und ja, deswegen, Grenzen sind, solange sie authentisch sind, was ganz, ganz Tolles und wertschätzend vorgetragen und angenommen werden, dann ist es super gut.
Und wir alle sind ja schon in diese unauthentischen Verbindungen hineingeschlittert. Also ich glaube, es gibt niemanden, der uns jetzt zuhört, der sagt, das ist ja total abgefahren, was die beiden da gerade reden, das kenne ich ja gar nicht. Also ich glaube, wir alle kennen das, dass wir eben dann auf dieser Geburtstagsparty am Ende stehen und so ein Pflichtgefühl haben und uns unwohl fühlen, dass wir sowas alles schon mal erlebt haben, ob das jetzt der Geburtstag ist oder irgendwas Berufliches oder was ganz anderes. Und darum ist es so schön, dass wir heute eine Stunde lang über Verbindung gesprochen haben und nochmal diese Verbundenheit beleuchtet haben, auf der theoretischen Ebene, auf der emotionalen Ebene. Du ein paar Insights gegeben hast von dir, was du machst, um in diese Verbundenheit mit dir zu kommen und dann auch mit anderen eine Verbundenheit leben zu können. Und hier darf sich jetzt jeder, jede was raussuchen, was ihn inspiriert, was er interessant findet und auch gerne ausprobieren will oder in den Alltag tragen will. Dann als letztes die Frage an dich. Gibt es etwas, was du gerne nochmal mit maximaler Achtsamkeit erleben möchtest?
Die nächste Temple Night. Und ansonsten wahrscheinlich einfach grundsätzlich der Alltag. Also ich glaube, auch ich erlebe mich dabei voll oft, dass ich einfach nicht da bin, nicht in meinem Körper bin, nicht in der Konversation, in der ich gerade bin. So, aber ja, du hast mich ja vorhin schon so liebevoll darauf hingewiesen, also da wirklich bei zu sein und auch zu genießen, das wäre doch eine tolle Sache.
Ja, cool. Dann, Leo, vielen Dank, dass du hier warst und wir uns über dieses spannende Thema unterhalten haben. Dann wünsche ich dir eine gute und achtsame Zeit, lieber Leo.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke an alle, die zugehört haben.
Ja, und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal für dich überlegen, mit was konntest du in Verbindung gehen jetzt in der letzten Stunde, was wir besprochen haben und wo spürst du so ein Kribbeln, ein Interesse und wo denkst du, ah ja, das könnte doch interessant sein, die Themen, die ich habe, mal aus dieser Perspektive zu betrachten, zum Beispiel aus diesem inneren Team und mal zu gucken, welche Anteile sind es denn eigentlich und vielleicht vom Kopf auch noch stärker ins Fühlen zu kommen. Dabei wünsche ich gute Momente und gute Erkenntnisse. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.